Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 71. Ja, es war jetzt lange Stille. Ja, woran liegt das? Also einerseits liegt es daran, dass dieses vierte Semester, in dem wir uns gerade befinden, einfach unheimlich voll ist, ziemlich eng getaktet alles und dass wir ziemlich viel Prüfungsleistung haben, also zwei Klausuren, eine mündliche Prüfung, eine Fallausarbeitung als mündliche Prüfung, eine Hausarbeit und eine Forschungsarbeit. Also das ist echt eine ganze Menge. Und deswegen habe ich jetzt da keine Zeit gefunden, noch weitere Podcast-Folgen zu machen, obwohl ich auch immer Bock hatte, bei coolen Themen da ein bisschen was auszuarbeiten. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und jetzt ist so quasi die Panic-Woche. Die hat jetzt angefangen. Also nächste Woche Montag startet die letzte Woche oder die letzte gesamte Woche. Nee, gar nicht. 2 Wochen sind es noch. Bis zum ersten Prüfungstermin, zur ersten Klausur. Genau. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch schon mal angefangen, so Zusammenfassungen weiterzuschreiben und so. Und ich hatte ja auch schon die Übergangsfolgen gemacht aus dem Modul der Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit. Und aus diesem Teilmodul mit den Übergängen fehlt jetzt noch ein Bereich und das sind die Arbeitsprinzipien. Und das ist nochmal sehr intensiv. Da hatten wir irgendwie so einen über 50 Seiten langen Text von Böhnisch, auf den ich mich auch die ganze Zeit beziehen werde. Ich habe auch einige Zitate ausgewählt, die ich vorlesen werde. Einmal, weil sie einfach das nochmal gut erklären oder weil ich sie selber einfach irgendwie cool fand. Und das ist im wie heißt es? Ich habe es irgendwo. Genau, die Sozialpädagogik der Lebensalter, eine Einführung in der 7. Auflage von 2017 von Lothar Böhnisch. Und da ist das Kapitel Reflexions- und Arbeitsprinzipien einer bewältigungsorientierten Sozialpädagogik und Sozialarbeit der Lebensalter. Ist da das Kapitel und das fängt an auf Seite 295 und dann geht es ja so circa 50 Seiten lang hin. Wir haben 13 Punkte, das ist eine ganze Menge. Wir haben die sozial-emotionalen Kompetenzen im pädagogischen Bezug, die akzeptierende Haltung, das Reframing, die funktionalen Äquivalente, die Geschlechtsreflexivität, die Diversität, das Empowerment und die Befähigung, das Fallverstehen, die Beratung, geteilt in Beratung von Männern und Beratung von Frauen, Krisenintervention, Milieubildung und Netzwerkorientierung, Gemeinwesenorientierung, und What Works zur Evaluation sozialpädagogischer Arbeit. Genau, und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mitten rein in den ersten Punkt. Und zwar die sozial-emotionalen Kompetenzen im pädagogischen Bezug. Der pädagogische Bezug als SozialarbeiterIn kann man sich so in zwei Bereichen vorstellen, nicht unbedingt aufteilen, weil sie ja gleichzeitig wirken. Das ist einmal die SozialarbeiterInnen-Rolle und einmal das SozialarbeiterInnen-Sein. Das hat verschiedene Aspekte, denn die Rolle ist ja immer mit einer Funktion verbunden und da geht es um die professionelle Funktion auf der Grundlage von Gesetzen, Beruf und Fachlichkeit und natürlich auch der Berufsethik letztendlich. Das ist die Rolle, also das ist unsere Funktion, die wir als SozialarbeiterInnen ausführen. Dann gibt es aber noch das SozialarbeiterInnen-Sein, was wir einfach sind, auch unabhängig von der Rolle. Und da haben wir eine sinnlich-emotionale Beziehung zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, eine Gegenseitigkeit von Betroffenheit, die wir miteinander teilen und ein Berührtsein und Aufgefordertsein. Also ich lasse mich auch von den Geschichten des Gegenübers mit berühren, um überhaupt erst zu versuchen, aus der Perspektive eines anderen Menschen die jeweilige Situation bzw. Lebenslage zu betrachten. Und da hat Böhnisch Kompetenzen aufgestellt. Und zwar sind das 7 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau, 7 Stück. Und die sind ziemlich zentral und ich glaube, die muss man wohl oder übel einfach auswendig lernen. Obwohl ich finde, dass sie sich auch ziemlich gut voneinander ableiten lassen, weil das eine geht dem anderen immer voraus. Das erste ist das Beobachten. Das ist die kognitive Kompetenz der Feld- und Verhaltensanalyse, aber auch die Fähigkeit, den eigenen Stereotypen zu widerstehen. Und ist schon ein dialogischer Prozess, also selbst das Beobachten passiert schon dialogisch, zwischen dem, was die SozialarbeiterInnen sehen und dem, was die KlientInnen und wie sie sich selbst sehen. Ja, also da haben wir auch das mit dem Perspektivwechsel schon drin und wir haben einfach zwei Sichtweisen, die jetzt, sagen wir mal, in einer Einzelarbeit aufeinandertreffen und die sind ja erstmal verschieden. Und da haben wir ja dieses dialogische Prinzip sozusagen. Wir haben, wenn wir die eine Sicht als These verstehen, die andere Sicht als Antithese, die halt in gewisser Weise der These widerspricht, weil die Sicht ja immer eine andere ist, haben wir dazwischen eine Diskrepanz durch diese Negation der These. Genau, und das Interessante wird dann die Negation der Negation, halt diese Diskrepanz aufzuheben. Aber das ist unter Beobachten als dialogischem Prozess gemeint. Zweitens, trennen. Die Beurteilung eines Verhaltens betrifft nicht den Wert der handelnden Person. Also ganz klar, was trennen wir hier? Wir trennen Person vom Verhalten. Egal, wie eine Person sich verhält, ein Mensch mit all den dazugehörigen Menschenrechten ist dieser Mensch trotzdem. Drittens, verstehen. Begrenztes sich hineinversetzen können in den jeweils anzunehmenden Bewältigungsnotstand. Also dieser Versuch, die Perspektive zu wechseln, kann immer nur ein Versuch bleiben, ja, vielleicht nicht ein Versuch bleiben, aber er kann nie in Gänze gelingen. Also ich kann niemals zu 100% die Sichtweise einer anderen Person einnehmen und das muss ich verstehen. Und da sieht man schon, dass dieses Beobachten, dass es dialogisch funktioniert, dass ich dann das auch trenne und dass ich das dann verstehe, dass ich das nicht vollkommen kann, dass das schon sehr stark miteinander zusammenhängt. Und daraus kommt dann das Vierte, das Akzeptieren. Wenn ich das alles dreist so beachte, dann kann ich diesen Ist-Zustand, von dem er erstmal auszugehen ist, den kann ich akzeptieren, dass er eben so ist, wie er ist. Weil es natürlich auch für die betroffene Person Sinn macht, weil ich das trenne und weil ich es auch nicht komplett verstehen kann, muss ich trotzdem davon ausgehen. Der nächste Punkt 5 wäre Teilnehmen. Das ist die emotionale Beziehung zum Gegenüber statt instrumenteller Distanz. Also, soziale Arbeit ist ja auch immer Beziehungsarbeit. Und wenn ich das einfach nur instrumentalisiere, einfach nur zum Beispiel mich jemandem gegenübersetze, erzählen lasse und auf irgendeinem vorgefertigten Bogen immer abhake, was zutrifft und was nicht und daraus schließe ich dann, was für ein Mensch das ist und was für ein Problem dieser Mensch hat, dann ist das eine instrumentelle Distanz. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich brauche ja diese Beziehung, um überhaupt diesen Zugang zur Sicht der anderen Person zu bekommen. Vom Teilnehmen geht es dann zum Distanzieren. Das ist der Aushandlungsprozess, um Grenzen setzen zu können. Und diese Grenzen müssen sichtbar und aushandelbar sein. Ne? Also natürlich darf ich nicht vollkommen in einer emotionalen Beziehung aufgehen und das ist alles. Das wäre nicht professionell. Professionell ist, dass es Grenzen gibt, aber dass diese eben sichtbar, transparent nach außen sind und auch aushandelbar sind. Also ich muss mich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch darüber unterhalten können, wo diese Grenzen sind und vor allen Dingen auch, warum sie da sind. Da kommen wir aber später noch vertieft hin. Denn wir sind keine Kumpels. Wir sind, also Kumpels hat das Böhnisch auch selber so genannt, tatsächlich ist ein Zitat, wir sind halt professionelle SozialarbeiterInnen. Und daher kommt diese professionelle kommunizierte Distanz, kommuniziert ist hier ganz wichtig, dass man nicht einfach davon ausgeht, dass es so eine Art selbstverständliche Machtposition gibt, in der ich mich befinde. Also, dass ich nicht davon ausgehe, ja gut, das Gegenüber weiß ja, was ich so für Funktionen habe, was meine Rolle ist und dann ist ja auch klar, was ich für Befugnisse habe und wo ich einfach eine Macht habe, die der Mensch mir gegenüber nicht hat. Aber das wäre nicht im Sinne der sozial-emotionalen Kompetenzen sozialer Arbeit. Und das Letzte ist das Aushalten. Das quasi auf der Grundlage einer Theorie zur Erklärung des Unerträglichen. Also ich kann mich nicht, wir können nochmal alle durchgehen. Also ich beobachte etwas im dialogischen Prozess, trenne das Verhalten von der Person, verstehe, dass ich es nicht komplett verstehen kann, akzeptiere, dass es so ist, wie der Zustand gerade ist, nehme teil darin in einer emotionalen Beziehung, wie die Befindlichkeit der Person eben ist mir gegenüber, distanziere mich aber professionell in einem Kommunikationsprozess und halte dann aus, dass halt dieser Zustand oder auch wie diese Person reagiert, wie sie Bewältigung versteht und wie sie auch Sachen versucht zu bewältigen, dass das für mich unerträglich sein kann. Dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum diese Person sich meiner Meinung, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke, immer weiter in die Scheiße reinreitet. Obwohl das aus der Sicht der anderen Person ja gar nicht so sein muss. Und ja, da ist halt ständige Reflexion gefragt und halt wirklich diese Grundtugend des Aushaltens. Und dafür brauche ich auch die Kommunikation im Team, sehr, sehr wichtig, und auch Supervision und so weiter, damit ich das vernünftig reflektieren kann und damit ich das vor allen Dingen nicht immer mit mir selber nur ausmache. Beobachten, trennen, verstehen, akzeptieren, teilnehmen, distanzieren, aushalten. Jetzt Punkt 2, die akzeptierende Haltung. Das wird kürzer, das ist auch recht klar, denke ich. Wir haben halt oft mit antisozialem und autoaggressivem Handlungen zu tun und die müssen wir natürlich missbilligen. Also wir sollen natürlich akzeptieren, wie unser Gegenüber sich verhält, wie die eigenen Lebensentwürfe sind, das Gewordensein und so weiter. Aber es gibt immer auch da Grenzen. Autoaggressives oder einfach auch aggressive Handlungen nach außen, die dürfen wir nicht missbilligen. Das hat nichts mit einer Akzeptanz dann zu tun. Denn wir sind ja auch nicht nur für diese eine Person irgendwie zuständig, sage ich mal, sondern wenn halt rauskommt, dass die Person, na klar, sich selber verletzt, dann ist es die Person, aber wenn sie jetzt auch andere verletzt, dann haben wir ja natürlich da auch irgendwo eine Pflicht. Wichtig ist, die Neugierde für die Persönlichkeit des Gegenübers zu behalten. Es passiert sicherlich oft, dass man einer Person begegnet und sich nach 5 Minuten denkt, ich weiß genau, wie die Person ist, oder nach einer halben Stunde oder was auch immer. Und das ist dann keine akzeptierende Haltung, denn wir sollen die Neugierde bewahren. Das ist jetzt ein Zitat, antisoziale oder selbstdestruktive Verhalten das einzige verbliebene Mittel ist, um auf sich aufmerksam machen, Selbstwert und Anerkennung zu erlangen. Und das holen wir halt ganz klar aus der Theorie von Böhnisch, aus dem Paradigma der Lebensbewältigung mit den Grundbedürfnissen, dem sogenannten magischen Dreieck, mit dem Abspaltungsdruck, der sich dahinter verbirgt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, weil das haben wir drauf. Und dadurch entstehen ja dieses antisoziale, selbstdestruktive Verhalten. Und natürlich ist das dann ein Mittel, um in dieses Gleichgewicht wiederzukommen, um diese Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und die äußern sich dann beispielsweise in regressiven Milieus, aber das kommt auch später noch. Drittens, Reframing. Ja, bedeutet einfach, kennen wir auch, umdeuten und umrahmen des Problems. Mit einem neuen Rahmen bekommt es auch eine neue Bedeutung. Und da geht es darum, hinter den Defiziten vermutete Stärken als Ansatzpunkt des Handelns zu verstehen. Also ich versuche durch Umrahmung einfach Stärken, die hinter einem augenscheinlichen Problem stehen, zu erkennen und daraus wieder Kraft zu schöpfen und da anzusetzen mit einer Handlungsalternative. Und somit bringe ich dann die verdeckten Möglichkeiten in den Vordergrund. Denn so antisoziales Verhalten beispielsweise verdeckt ja auch ganz viele Ressourcen, die Menschen haben können. Ja, was sind da Beispiele? Also eine aggressive Selbstinszenierung als Streben nach Selbstwert. Na, wenn ich irgendwie mich aggressiv nach außen inszeniere und auch so handle, dann habe ich dann einen gewissen Selbstwert, denn ich bekomme ja Anerkennung, zum Beispiel, dass Menschen Angst vor mir haben. Oder wir hatten jetzt über das Semester in der sozialpädagogischen Fallarbeit, haben wir mit einem Fall von einer gewissen Frau Lange gearbeitet. Und da erinnere ich mich, hatte ich mit meiner Gruppe auf der sozial-ökologischen Ebene gearbeitet. Und bei Frau Lange war es so, dass sie sich engagiert hat gegen die Flüchtlingsunterkunft in ihrer Nachbarschaft. Und das ist natürlich wirkt erstmal sehr problematisch, aber wenn wir versuchen, das zu reframen, dann können wir das als Ressource verstehen. Und zwar nicht, dass sie gegen Flüchtlinge oder gegen Flüchtlingsunterkünfte ist, sondern dass sie politisches Engagement zeigt. In dem Fall war auch erkennbar, dass sie massiv in ihrem Alltag gefordert ist, eigentlich gar keine Zeit für sich hat und trotzdem nimmt sie sich dieses Engagement gegen diese Flüchtlingsunterkunft, weil sie eventuell darin auch Gründe für ihre Probleme sieht. Und wenn man erstmal dieses politische Engagement heraushebt und vielleicht gleichzeitig durch verschiedene Methoden und Techniken zusammen erarbeitet, was die tatsächlichen Ursachen ihrer Problemlagen sind und dass die eben nicht auf diese Flüchtlingsunterkunft zurückzuführen sind, kann man dieses politische Engagement nutzen, dass sie sich selber wieder wirkmächtig erfährt in der politischen Arbeit für ihre Rechte und gegen die Ursachen ihrer Probleme. Zum Beispiel für Reframing. Viertens, funktionale Äquivalente. Wette, es sind einige unter euch, die es nicht mehr hören können, aber es ist halt verdammt wichtig und es ist auch, also ich finde, es ist ein super cooles Konzept, was natürlich auch seine Grenzen hat, so wie jedes Konzept, aber nochmal kurz zumindest, die Methode der Erweiterung von Lebens- und Bewältigungslagen zur Erlangung von Selbstwert, sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit ohne antisoziales oder autoaggressives Verhalten. Und das soll dann in Projektsettings entstehen. Das sind diese funktionalen Äquivalente. Also nochmal, wir haben dieses Gleichgewicht, Selbstwert, Anerkennung, Selbstwirksamkeit. Danach streben alle Menschen, also nach ihrer Handlungsfähigkeit streben sie. Sie können das eventuell nicht erfüllen, diese Bedürfnisse. Dann können sie es auch nicht, ihre Hilflosigkeit auch nicht nach außen kommunizieren, weil das in unserer Gesellschaft tabuisiert ist. Dadurch kehrt sich das nach innen, bleibt quasi in der Person als unerfülltes Bedürfnis, aber da dieses Streben um Handlungsfähigkeit um jeden Preis gegeben ist, zeigt sich das in diesem antisozialen, diesem autoaggressiven Verhalten, weil nichts anderes mehr diese Rückmeldung bringt, diese Selbstwirksamkeit. Ich, keine Ahnung, ich verletze mich selbst, merke, es passiert was daraufhin. Es tritt eine Folge ein aufgrund meines Handelns. Und das ist genau das, was ich in der Selbstwirksamkeit haben will. Also das ist die Selbstwirksamkeit. Und indem ich in Projektsettings ein Setting schaffe, in dem diese Bedürfnisse durch eine andere Art und Weise, durch eine nicht antisoziale und eine nicht aggressive oder nicht autoaggressive Verhaltensweise erfüllt werden können, gebe ich ein funktionales Äquivalent. Das sollte laut Böhnisch immer nahe am abweichenden Verhalten sein. So sagt er, dass Kampfsport auf der Grundlage von Regeln und Respekt gegenüber dem Gegner statt Gewalt oder interaktive Körperarbeit statt Autoaggression. Moment, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Also nochmal, wir haben den Kampfsport für Menschen, die beispielsweise Gewaltverhalten zeigen. Das ist relativ nah am abweichenden Verhalten. Hier ist aber so gemeint, dass es trotzdem Regeln gibt und dass man Respekt gegenüber den Gegnern braucht und dass es auch eingefordert wird. Und so da langsam eine Verhaltensänderung auch reinkommt und man auch merkt, dass man halt ohne sich zu beleidigen, wenn man gegeneinander kämpft, beispielsweise auch seine Bedürfnisse erfüllen kann. Und genau, und dann habe ich halt auch dieses auf den Gegner gerichtet und das kann vielleicht auch dabei helfen, dass es nicht autoaggressiv stattfindet. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil das ein wenig an diese Katharsis-Vorstellung erinnert, dass halt, wenn Menschen beispielsweise sehr aggressives Verhalten zeigen, sehr häufig, dass sie in Form von kontrollierten Gewalthandlungen wie Kampfsport diese abreagieren können. Und es gibt aber einige Untersuchungen dazu, dass das offensichtlich eher zum Gegenteil führt, nämlich dass ich damit dieses Verhalten weiter fördere und am Laufen halte. Das ist vielleicht ein bisschen wie mit einer Sucht, kann man sich das eventuell vorstellen. Also wenn ich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber ich erkläre mir das so, wenn ich jetzt rauche und ich möchte aufhören damit, hilft es mir erstmal nicht viel, das Rauchen in ein anderes Setting zu verlagern, sondern das Rauchen selbst ist ja das Problem. Genau, also diese Katharsis ist halt höchstwahrscheinlich eine Fehlannahme, das ist ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es widerlegt ist, aber es weist sehr viel darauf hin. Und ich will hier Böhnisch auch nicht unterstellen, dass er hier diese Katharsis im Blick hat, aber sie spielt da trotzdem eine Rolle, wie ich finde. Und bei den funktionalen Äquivalenten ist, wie tatsächlich bei allem anderen, zu beachten, dass es geschlechtsdifferente Abspaltungsmuster gibt. Also nach Böhnisch spalten Frauen oder Männer jeweils geschlechtsdifferent ihre Bedürfnisse ab. Aber da kommen wir gleich hin. Nämlich jetzt im Punkt 5, die Geschlechtsreflexivität. Böhnisch begreift Geschlechterrollen im Sinne einer Tendenz zu männlicher Dominanz, also der Externalisierung, und weiblicher Zurücknahme. Und die sind leibseelisch verankert. Also die sind wirklich ganz tief in uns. Die treten quasi heraus. Die haben nichts mit einem logischen Nachdenken zu tun, dass wir uns dafür entscheiden, jetzt so zu handeln. Gleichzeitig wird der geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung zwar vordergründig teilweise durch Gleichstellung entgegengewirkt, verdeckt bleibt sie aber, insbesondere in Krisen, als Orientierung erhalten. Und das bedeutet, dass wir in kritischen Lebenslagen, nach Böhnisch, dazu neigen, unsere geschlechtertypischen Bewältigungsmuster zu zeigen. Also, dass wir entweder männliche Externalisierung oder weibliche nach Innenkehr, Zurücknahme, dass wir danach handeln, dass wir so versuchen zu bewältigen. Also wirklich in Extremsituationen, in kritischen Lebensereignissen. Dass man halt, also beispielsweise als Mann, der sich sehr viel auch mit vielleicht auch Macht auseinandergesetzt hat, eigentlich ein sehr ruhiges Gemüt, sehr kooperativer Mensch ist, der halt nie laut wird, nie versucht, eine Diskussion zu dominieren und was auch immer, in einer Situation, in der vielleicht irgendwie einem geliebten Menschen was Schlimmes passiert, zu einem externalisierten Verhalten neigen kann, zum Beispiel ganz starke Schuldzuweisung oder Racheakte oder was auch immer. So kann man sich das, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen. Geschlechterreflektierende soziale Arbeit soll diese Orientierung vorsichtig auflösen. Zuerst muss die Bewältigungsqualität der Geschlechterorientierung akzeptiert werden, um dann funktionale Äquivalente anzubieten, in denen sich die Betroffenen wohl und anerkannt fühlen. Also es bedeutet, es gibt unterschiedliche Formen des Betroffenseins von Männern und von Frauen. Das finde ich halt ziemlich schwierig bei Böhnisch. Da habe ich auch tatsächlich länger drüber nachgedacht, wenn man das doch ein bisschen aufstößt, dass er da diese Binarität so krass aufmacht, dass er sagt, es gibt halt Frauen, es gibt halt Männer. Er meint das ja nicht wertend. Er meint das ja rein deskriptiv. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Er meint, das so zu beobachten und dass sich das halt immer zeigt. Ich bin allerdings davon nicht so überzeugt, da ja durch die Gender-Theorie mittlerweile sehr viel dafür spricht, dass es halt jedes Geschlecht natürlich sozial konstruiert ist. Aber das würde ja Böhnisch erstmal nicht widersprechen. Aber dass halt männlich und weiblich vor allen Dingen irgendwie zwei Extreme sind, wo dazwischen, darüber, darunter, drumrum und drin noch ganz andere Gender-Identitäten möglich sind. Und ich glaube, mit fortschreitender Zeitgeschichte werden sich diese geschlechtstypischen Bewältigungsmuster vielleicht auch abbauen und haben es teilweise vermutlich auch schon getan. Ja, also da finde ich es wirklich ein bisschen schwierig. Da kommen wir dann in der Beratung auch nochmal genauer drauf. Punkt 6, die Diversität. Die gesellschaftliche Positionierung von Menschen wird von einer Vielzahl von Dimensionen wie Geschlecht, sozialer Schicht, Bildungsstatus, Migrationsgeschichte oder Milieu bestimmt. All diese Dimensionen beeinflussen sich gegenseitig und sind mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen verflochten. Böhnisch wertet die Kategorie Geschlecht aber als übergeordnet für den sozialarbeiterischen Zugang. Also er sagt, er will den Wert des Geschlechtes nicht über sowas wie das Milieu oder den Bildungsstatus heben. Er sagt aber, dass sich überall und egal wie all die anderen Ausformungen sind, erstmal Bewältigung immer in Krisensituationen wieder in diesen männlichen oder weiblichen Bewältigungsmustern zeigen. Und dass diese deswegen für ihn insofern vorrangig sind, dass die anderen Aspekte, also soziale Schicht, Bildungsstatus, Migrationsgeschichte oder Milieu, sich dann innerhalb dieser Geschlechtsmuster wieder äußern. Ja, genau, selbe Überlegung eigentlich wie beim Punkt 5 davor. Das könnt ihr sicher selbst weiterdenken. Diversität darf nicht einseitig in Bezug auf Anerkennung gedacht werden, sondern muss die Möglichkeiten der sozialen Integration immer mit berücksichtigen. Ja, also es geht auch darum, gut, soziale Integration, ich finde, der Inklusion ist einerseits moderner und andererseits auch viel mehr am Menschen gedacht und an den Bedürfnissen und an einer guten Gesellschaft. Aber er nennt es nun mal hier Integration, also dass wir nicht sagen, na, also ich glaube, alle von uns kennen so Sprüche wie zum Beispiel in der Homosexualität. So, naja, die können ja machen, was sie wollen. Na, das hat nichts mit einer Integration zu tun. Das ist eher so dieses, ja, und Hauptsache, die machen das unter sich und nicht irgendwie in meiner Nähe oder sogar noch mit mir. Das wäre ja ganz furchtbar. So ist das gedacht. Es bedarf auch hier funktionaler Äquivalente und Praktiken der Milieubildung. Klar, funktionale Äquivalente erkläre ich jetzt natürlich nicht nochmal und Milieubildung kommt später. Es soll aber keine Reproduktion von Stereotypen sein, sondern genau eine Aufdeckung dieser. Ja, das klingt jetzt erstmal so, als ob man total diese Stereotype, vor allen Dingen der Geschlechter, bedient. Das lese ich tatsächlich auch ein bisschen in Böhnisch. Aber sein Anspruch ist das zumindest nicht. Denn er versucht, diese aufzudecken, wie gesagt, deskriptiv aufzudecken und dann danach seine funktionalen Äquivalente und seine Milieubildung auszurichten. Und nicht nur aufs Geschlecht, sondern auch auf all die anderen Aspekte. Die soziale Schicht, der Bildungsstatus, die Migrationsgeschichte und das Milieu. Und jetzt habe ich noch ein Zitat, was ich ziemlich cool fand. Damit will ich nicht allgemein die Kategorie Geschlecht über die soziale Schicht oder die ethnische Zugehörigkeit stellen. Mir kommt es hier vielmehr darauf an, zu zeigen, dass ich mit dem Zugang Gender zu den Betroffenheiten, die sich meist geschlechtsspezifisch ausdrücken, vordringen kann. Erst dann öffnen sich auch die sozialstrukturellen, ethnisch-kulturellen Hintergründe und Kontexte, die dieses geschlechtstypische Verhalten variieren und deshalb unterschiedliche Settings der Hilfe verlangen. Keine soziale Kategorie entfaltet und vermittelt sich in so vielen Dimensionen leibseelische, psychosoziale, sozialinteraktive und gesellschaftsstrukturelle wie das Geschlecht. Ich glaube, da ist jetzt nochmal ganz klar geworden, wie Böhnisch das meint. Siebtens, Empowerment und Befähigung. Empowerment versteht sich hier als soziale Arbeit, als Befähigungsraum. Zitat, Empowerment meint die Befähigung der Klienten, einen eigenen Beitrag zur Problemlösung erbringen und dafür auch verfügbare soziale Unterstützung aktivieren zu können. Recht selbsterklärend. Stärken und Kompetenzen können aber nicht einfach abgerufen werden, sondern müssen sich erst aus den Bewältigungskulturen und Lagen entwickeln. Dazu ein Zitat von Heiner Keup. Das ist auch in dem Text von Böhnisch enthalten. Statt Einpassung von Subjekten in vorhandene soziale Zusammenhänge kommt es darauf an, Menschen zu befähigen, sich selbst solche sozialen Zusammenhänge zu schaffen. Böhnisch nennt das gestaltende Bewältigung. Finde ich eigentlich schön, gestaltende Bewältigung, denn es geht nicht darum, innerhalb von Vorgestaltetem zu bewältigen, sondern gestaltend zu bewältigen. Ein bisschen abstrakt jetzt vielleicht, aber ich denke, das konnte man ganz gut verstehen, wenn man das jetzt auf die Bewältigungskulturen zurückführt, die entweder schon da sind oder neu entstehen können. Einer erweiterten Bewältigung im Sinne des Empowerments muss eine Auseinandersetzung mit regressiven Formen vorweggehen, unterstützt durch funktionale Äquivalente. Da geht es darum, erstmal, was sind regressive Formen und regressive Phasen? Also so eine regressive regressives Bewältigungsverhalten ist halt dieses beispielsweise antisoziale oder aggressive, autoaggressive Verhalten. Das ist halt sehr, sehr geschlossen dann auch in einem geschlossenen Milieu, wo halt dieses regressive Verhalten reproduziert wird und anerkannt ist. Und hier geht es darum, das ist quasi ein Appell an uns, diese regressiven Phasen auch zuzulassen. Wir können nicht mit Menschen arbeiten, die, keine Ahnung, beispielsweise in einem sehr geschlossenen Milieu einen starken Substanzgebrauch haben, der vielleicht sehr ungesund und sehr problematisch sich äußert. Und wenn beispielsweise ein Jugendlicher dann in diese Verhaltensweisen zurückfällt innerhalb seines Milieus, dann dürfen wir das nicht einfach sofort verteufeln als Problem ansehen, weil das halt ganz normal natürlich ist, dass man nicht halt von einem auf den anderen Moment da irgendwie draußen ist, sondern dass es immer wieder mit dazugehört, sich auch innerhalb dieser regressiven Phasen auch wieder sich selbst versichern zu können. Betroffene müssen dafür zum einen nicht nur als Subjekte in einer Hilfebeziehung, sondern auch als Träger von Bürgerinnenrechten betrachtet werden. Also hier geht es darum, dass Menschen auch Bürgerinnenrechte haben und dass wir sie auch als diese betrachten. Denn das kann schnell mal verloren gehen, wenn wir sie als quasi Hilfesuchende oder sogar hilflose Menschen oder Wesen betrachten. Ja, darum geht es halt nicht, sie so zu betrachten, denn ein ganzheitlicher Blick würde die Bürgerinnenperspektive mit einschließen. Zitat: Denn wenn wir die Klientinnen primär als zu unterstützende Subjekte und nicht nur als Adressaten für Angebote begreifen, müssen wir nicht nur ihre biografische Individualität, sondern auch ihre gesellschaftliche Selbstverständlichkeit als Rechtssubjekte anerkennen. Kritik am etablierten Anamneseverständnis. Das ist auch so ein Bereich, den Böhnisch aufmacht. Also Anamnese ist ja Teil der Fallarbeit. Das kennen wir ja sicher, wird in einem anderen Podcast auf jeden Fall vertieft. Das ist jetzt nicht das richtige Modul dazu. Und die Anamnese geht ja darum, erstmal zum Beispiel in der Vorgeschichte einer Person aufzunehmen, diese Informationsgewinnung quasi. Wie ist der Fall? Wie ist es die Biografie dazu? Und da wird ja von einer Eigenanamnese ausgegangen, so von einer begleiteten Eigenanamnese quasi, wo der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin so unterstützend mit dabei ist. Aber in der Praxis ist das halt oft verkürzt auf eine reine Informationsgewinnung. Und da kommt der Mensch als Subjekt uns gegenüber ganz schön zu kurz. Stattdessen schlägt Bönisch eine produktive Anamnese vor, wo Betroffene sich selbst strukturierend auch einbringen können. Zitat: Es geht bei der Anamnese nicht darum, einen Fallhintergrund aufzudecken und in den Griff zu bekommen, sondern darum, die Chance zu verbessern, dass sich die notwendigen Hintergrundinformationen von selbst erschließen. Ja, also wir dürfen nicht irgendwie versuchen, diese Informationen rauszuextrahieren, dass wir ja genug Informationen für unseren Fall haben. Darum geht es nicht. Wir erinnern uns, es geht auch immer um Beziehungsarbeit. Er verweist hier auf einen Ansatz von einer oder einem gewissen A-Punkt Zen. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber das ist der Capability Approach. Er stellt die Ermöglichung von und die Befähigung zu solcher positiven Freiheit in den Mittelpunkt. Und diese positive Freiheit, wenn ich das richtig verstanden habe, geht halt genau davon aus, dass der Mensch nicht irgendwie Objekt unserer Informationsgewinnung ist, sondern das selbst tut und sich das selbst erschließt, weil es ja darum geht, dass dieser Mensch auch zu einer Erkenntnis gelangt und dadurch auch wieder sich selbst stärken und sein Verhalten auch verändern kann. Beispiel der Resozialisierung, also das Beispiel der Resozialisierung bringt Bönisch halt an in dem Buch und Zitat: Erst einmal Anerkennung und die Erfahrung von Wirksamkeit als Mensch ermöglicht wird, der auch außerhalb der Erwerbsarbeit Kompetenzen entfalten und in Projekte ohne Machtdruck einbringen kann. Das ist halt, kann man sich kaum vorstellen in unserer Leistungsgesellschaft, in diesem ja, Beschäftigungswahn, nenne ich es mal. Dass es halt bei einer Resozialisierung ja auch immer darum geht, möglichst schnell in Arbeiten, Beschäftigungsverhältnis zu kommen. Aber das ist ja eine ökonomische Kompetente. Das ist ja Komponente. Das ist ja nicht, also einen Menschen in Arbeit zu bringen, ist nicht der Gegenstand sozialer Arbeit und darf es auch nicht sein. Wenn das Gegenstand der sozialen Arbeit ist, dann nicht als Gegenstand selber, sondern um gewisse zum Beispiel Gestaltungsräume zu öffnen, eine gewisse auch Tagesstruktur zu erlangen oder sowas, aber nie um jemanden in Arbeit zu bringen. Und ja, das würde jetzt zu weit gehen, da noch weiter zu kritisieren, deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen. Und hier geht es aber darum, dass halt keine Erwerbsarbeit stattfinden muss, sondern einfach eine Arbeit, das kann man sich ja fast gar nicht mehr denken, eine Arbeit im Sinne ohne Erwerbsarbeit, wo halt Menschen ihre Kompetenzen erstmal erfahren und entdecken können und selbst ihre Selbstwirksamkeit wieder erleben. Und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie in so einem sehr, sehr therapeutischen Kontext, sondern auch, das kann ja auch selbstgestaltet sein. Also die Menschen können ja selber darauf kommen, wie sie sich einfach betätigen, um auch wieder in die Aktion zu kommen. Und da sind halt diese zwei zentralen Rahmenbedingungen, nochmal, um das jetzt zusammenzufassen, wir haben diesen Befähigungsraum, also den Raum, für den sind wir quasi zuständig, dass wir den ermöglichen. Und den Zugang zur Öffentlichkeit. Zugang zur Öffentlichkeit deswegen, weil die KlientInnen oder AdressatInnen auch immer BürgerInnen mit BürgerInnenrechten sind. Und diese brauchen eine Öffentlichkeit und einen Zugang zu dieser, die halt ganz viele marginalisierte Gruppen in unserer Bevölkerung nicht haben. Und das ist unser Gegenstand. Unter anderem. Achtens, das wird ein bisschen größeres Feld, das ist nämlich das Fallverstehen oder die Kasuistik. Fallverstehen ist bei Boehnisch ein dreidimensionales Spannungsfeld zwischen erstens der äußeren Symptomatik, Zitat, Art und Weise, wie im familialen und institutionellen Zusammenhang etwas sichtbar wird, bedeutet, warum diese Zusammenhänge, warum betrachte ich Menschen in diesen Zusammenhängen, um ein Normalitätsverständnis zu bekommen. Normalität Familie, Normalität Schule, Normalität Jobcenter, um dann zu sehen, was an Verhalten weicht von dieser Normalität ab, die in diesem System vorherrschend ist. Und ja, dann haben wir halt diese Begriffe wie abweichendes Verhalten und mit denen sollten wir wirklich sehr, sehr reflexiv umgehen. Denn wir müssen uns immer fragen, ich glaube, das kommt auch an späterer Stelle noch, wie wir diese Normalität auch definieren. Zweitens, die innere Diskrepanzerfahrung. Das sind quasi die Widersprüche zwischen der äußeren und der inneren Welt. Die AdressatInnen spüren, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist. Sie streben nach Handlungsfähigkeit. Ja, sie merken, sie sind nicht im Gleichgewicht. Sie merken jetzt nicht unbedingt, ich habe ein Bedürfnis abgespalten. Sie merken aber, ich brauche irgendwie eine Handlung, um mich gut zu fühlen, damit ich irgendwie in so ein Gleichgewicht komme. Ich weiß ja aber, dass die äußere Welt das nicht billigt oder das sogar schädlich auch für andere Menschen ist, aber irgendwie brauche ich das ja trotzdem. Also was soll ich machen? Und dann bin ich in der Ambivalenz. Und das ist diese innere Diskrepanzerfahrung. Drittens, Entwicklung einer Hilfebeziehung zwischen SozialarbeiterInnen, also der innere Definitionskonflikt und KlientInnen, der innere Bewältigungskonflikt. Ja, der Definitionskonflikt ist halt genau das, was definiere ich als Normalität. Und wenn ich einem Menschen gegenüber sitze und es wird mir ein Verhalten klar, der Klientin schildert mir ein Verhalten und ich habe ein Normalitätsverständnis und werte das dann als abweichend, dann kann das eine Beziehung auch nachhaltig schädigen. Und der Klient oder die Klientin selber hat ja diesen inneren Bewältigungskonflikt, ja, also dieses, ich muss ja irgendwie dieses Gleichgewicht erlangen, was ich gerade schon mal irgendwie versucht habe darzustellen. Hier kommt jetzt der Punkt mit der Reflexion, mit der Normalitätsvorstellung, gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Und was auch zu dieser Reflexion noch gehört, ist, dass wir auch selbst eine innere Diskrepanz erfahren können und wahrscheinlich auch werden. Boehnisch steht dahinter das Gefühl oder auch die Ahnung, dass etwas hinter äußerer Symptomatik stecken muss. Also ich habe eine Symptomatik, ich sehe etwas, ein Verhalten, vielleicht ein abweichendes Verhalten einer Person und ich weiß ja, weil ich ja dieses Bewältigungsparadigma kenne, dass dahinter ja was anderes steckt. Es geht ja nicht um das Verhalten an sich. Und damit kann ich aber selber die Befürchtung einer Überforderung erleben, dass ich mir denke, okay, ich arbeite jetzt mit diesem Menschen, vielleicht komme ich ja gar nicht drauf, was dahinter liegt. Vielleicht diagnostiziere ich da auch was völlig Falsches rein, was angeblich dahinter liegt. Vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht verstehe ich das in seiner ganzen Komplexität auch gar nicht. Wie soll ich da überhaupt rankommen? Also das steht alles nicht in dem Buch, das denke ich mir so. Und das, glaube ich, sind so diese Befürchtungen der Überforderung. Weil ich etwas hinter der äußeren Symptomatik vermute oder auch zwangsläufig vermuten muss, wenn ich theoriegeleitet arbeite. Und dass ich da natürlich auch immer Gefahr laufe, an meine Grenzen zu stoßen. Fallarbeit ist auch immer Beziehungsarbeit. Einfach mal so zwischendurch, es war mit dem Text, ich habe es hier einfach mal mit als Punkt aufgeschrieben, einfach nochmal zur Erinnerung zwischendurch. Strukturierung des Falls durch die Bewältigungsgesetzlichkeit, unabhängig von institutionellen Definitionen. Das finde ich ziemlich spannend, da ja Böhnisch ein Verfechter des Doppelmandats ist und da ja die Kontrolle und Hilfe so gleichwertig betrachtet werden. Im Trippelmandat ist es ja dann so, dass das Mandat den AdressatInnen gegenüber auf jeden Fall mehr Gewicht hat. Und das, finde ich, wird hier erkennbar, obwohl das gar nicht auf Böhnisch zurückzuführen ist, sondern auf Staub-Benasconi. Und Böhnisch ist eigentlich, soweit ich das zumindest weiß, mit dem begrenzten Wissen, was ich habe, anders definiert. Sagt er hier, dass es unabhängig von den institutionellen Definitionen passieren muss. Und diese Bewältigungsgesetzlichkeit ist das, was in seiner Theorie ist. Ne? Dieses nach Gleichgewicht streben, nach Handlungsfähigkeit streben, um jeden Preis. Und wie sich das dann halt äußert. Und da geht es nicht darum, das nach irgendeinem Amt oder so, wie das das jetzt sieht oder definiert, das danach zu machen, sondern ich nach meiner Fachlichkeit beurteile das im Sinne der AdressatInnen. So verstehe ich es zumindest. Rahmenanalyse des Falls durch Betrachtung der Bewältigungslage und deren vier Dimensionen. Genau, Böhnisch hat ja auch diese vier Dimensionen in seinen Bewältigungslagen, also die Abhängigkeit, also in dem Fall die Abhängigkeit von den SozialarbeiterInnen, der Ausdruck, also der Anschluss an die der Anschluss an Anspruchsöffentlichkeit, ja, ein bisschen schwierig gedrückt, da sind wir ja auch beim Ausdruck. Also es geht darum, wie kann ein Mensch sich der Öffentlichkeit mitteilen, sozusagen, die Bedürfnisse oder auch Forderungen tatsächlich nach außen zu transparent zu machen, nach außen zu bringen, um dann im besten Fall natürlich auch irgendwie ein Feedback zu erfahren, was im Sinne ist, im eigenen. Die dritte Dimension ist die Aneignung. Und da haben wir halt den Fall als Ermöglichungskontext, ganz klar. Wir erinnern uns an den Anfang jetzt dieser Episode hier durch das Reframing. Ich habe einen Fall und sehe erstmal, okay, ein Fall ist erstmal irgendwie so sehr problembehaftet, sonst hätten wir keinen Fall. Aber ich kann den reframe und sehe, okay, hier haben wir ganz viele Möglichkeiten, wie wir irgendwie die Lebensqualität einer Person erhöhen können oder wie ich eine Person dabei unterstützen kann, sich selbst zu befähigen, die eigene Lebensqualität zu erhöhen im Sinne des Empowerments. Und die vierte Dimension ist die Anerkennung. Da geht es um die mögliche Erweiterung der Anerkennungsbezüge über die Hilfebeziehung hinaus. Also das hatte ich jetzt, glaube ich, beim Ausdruck auch schon. Stimmt, beim Ausdruck ist es eher noch diese Zweierbeziehung jetzt in der Einzelberatung beispielsweise oder in der Fallarbeit, ja, dass der Mensch auch mir gegenüber Sachen ausdrücken kann. Überhaupt erst diese Ausdrucksfähigkeit zu haben. Zum Beispiel, was ich vorhin ja auch erwähnt hatte, diese Tabuisierung der kommunizierten Hilflosigkeit nach außen, ja, dass die überwunden werden kann, dieser Ausdruck überhaupt da stattfindet. Und bei der Anerkennung geht es jetzt darum, dass es wirklich über die Hilfebeziehung hinaus in die Familie, in den Freundinnenkreis, in die Arbeit, in die ganze Gesellschaft meinetwegen hinausgetragen werden kann. Was denn da an Ausdruck da ist, der raus muss, der gehört werden will. Hierzu ein etwas längeres Zitat. Es ist ja nicht nur das Verhalten des zukünftigen Klienten, das öffentliche Aufmerksamkeit erregt, sondern es kommen oft genug Jugendliche oder erwachsene Männer und Frauen zur Sozialarbeit und zeigen ihr Problem selbst an, haben ein Anliegen, das von ihnen schon vordefiniert wird. Dann tritt der Definitionsmechanismus der Institutionen ein. Dieser bewegt sich in rechtlichen, institutionellen, aber auch sozialpädagogisch-diagnostischen Bezugssystemen. Diese wiederum greifen auf theoretische Hintergrundannahmen der psychosozialen Entwicklung, der Familienforschung oder der Bewältigungstheorie zurück. Schließlich wird das Ganze in der Regel handlungsbezogen gefiltert. Was kann ich überhaupt in einer Institution angesichts dieses Falls leisten? Wo sind die Grenzen? Kann ich sie überspringen oder muss ich versuchen, den Fall in diesen Grenzen zu halten? Ich finde, das ist ein wunderschönes Zitat, um das nochmal alles wirklich auf den Punkt zu bringen. Und auch nochmal ein großer Appell an all diejenigen, die denken, dass die Theorie eher so ein nettes Beiwerk und so nice to have sind, anstatt absolut handlungsleitend diese zu verstehen und auch die Notwendigkeit, es immer auf eine solche zurückführen zu können. Diskrepanzerfahrungen müssen unter Umständen bewältigungsdynamisch verstanden werden. KlientInnen können ihre eigene Befindlichkeit manchmal nur noch szenisch zum Ausdruck bringen. Zitat: SozialarbeiterInnen stehen erst einmal wie gebannt vor dieser Stummheit und sind vielleicht dazu verführt, vorschnell mit Alltagstheorien den leeren Sprachraum zu füllen. Da geht es halt wirklich um dieses Beobachten als dialogischen Prozess. Ja, dass Menschen einfach durch diese, jetzt hole ich sie wieder raus, diese tabuisierte öffentliche Thematisierung der eigenen Hilflosigkeit, dass das halt einfach nicht gegeben ist, kann ja zu so einer Stummheit führen, dass man überhaupt gar nicht mehr die eigenen Befindlichkeiten kommunizieren kann. Ich denke, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man auch eher bei Männern unterscheiden kann, dass das da viel, viel häufiger und viel stärker ist, dass halt zum Beispiel Emotionen einem selber noch nicht mal bewusst sind, weil das zu kommunizieren, das nach außen zu bringen, nie irgendwie gefordert war, vielleicht sogar im Extremfall verboten oder sanktioniert wurde. Zum Beispiel, Jungen weinen nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Satz, den auch alle von uns kennen. Und diese Stille, die dann eintritt, die ist auch ein Prozess, also verstehe ich zumindest. Die Stille selber ist Teil von einem Prozess. Wenn dem Menschen bewusst wird, mir wird eine Frage gestellt oder ich komme selber dahin, dass ich jetzt merke, okay, wie geht's mir eigentlich? Und ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann ist 30 Sekunden Stille oder eine Minute oder länger und ich begreife immer mehr, dass ich keinen Zugang zu meiner eigenen Gefühlslage habe, dann ist das eine ganz, ganz intensive Erkenntnis. Und die sollte man nicht kaputt machen, indem man, wie Bönisch es sagt, diesen leeren Sprachraum mit Alltagstheorien füllt. SozialarbeiterInnen sind selbst in Abspaltungsprozesse involviert, der sich direkt oder indirekt gegen sie richtet. Wie ist das zu verstehen? Also da gibt es in der Psychoanalyse das Modell der Übertragung und Gegenübertragung. Wer sich schon mal so ein bisschen mit Psychologie beschäftigt hat, kennt das bestimmt. Zitat: Der Jugendliche projiziert seine innere Hilflosigkeit auf den die Erzieherin, dessen oder deren Reaktion darauf wirken, auf den Jugendlichen zurück und dies wiederum beeinflusst den weiteren Abspaltungsprozess. Also, ich habe eine Klientin, sagen wir mal, und die hat eine innere Hilflosigkeit. Beispielsweise, was könnte das sein? Innere Hilflosigkeit. Vielleicht einfach auf Menschen nicht zugehen zu können. Das kann man ja nehmen. Vielleicht eine sehr isolierte Jugendliche, die sich halt sehr einsam fühlt. Und die, genau, diese Einsamkeit. Dann diese innere Hilflosigkeit quasi ist in dem Moment. Diese wird projiziert auf den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, zu sagen, oder dass diese Person sich quasi denkt oder es auch dann äußert, sowas wie, naja, auch Sie sind ja hier irgendwie den ganzen Tag alleine im Büro oder was und haben immer nur mit Menschen zu tun, die von ihren Problemen erzählen und so, denn so, Sie sind ja auch einsam oder so. Also so stelle ich es mir gerade vor. Und wie ich dann darauf reagiere, das beeinflusst ja wieder ganz stark, wie die Klientin sich dann verhält, die Jugendliche beispielsweise. Wie dieser weitere Abspaltungsprozess geschieht. Weil wenn ich in dem Moment nicht verstehe, dass hier gerade eine Übertragung, Gegenübertragung stattfindet, kann ich da ja gar nicht so adäquat drauf reagieren, weil ich in dem Moment gar nicht checke, dass was ich jetzt sage, massiven Einfluss darauf hat, wie diese Person in Zukunft ihren Abspaltungsprozess erlebt und bewältigt. Zitat: Es kommt also darauf an, was ich in den Aggressionen der KlientInnen spüren kann und wie ich das erwidere. Spüre ich die abgespaltene Hilf- und Schutzlosigkeit und kann Schutz signalisieren? Spüre ich die erlebten Erniedrigungen und kann Wertschätzung vermitteln? Dazu muss ich aber die KlientInnen aushalten können. Und dazu brauche ich meist eine Dritte oder einen Dritten, den oder die ich ins kollegiale Vertrauen ziehen kann. Da sind wir wieder bei der Kommunikation im Team, bei Supervision und so weiter. Neuntens. Beratung. Beratung als Hilfe zur Thematisierung der Lebensschwierigkeiten, die das selbst hilf- und sprachlos machen. Hatten wir jetzt schon, ne? Also ich brauche jetzt nicht das immer wieder aufrollen, wie diese Hilf- und Sprachlosigkeit zustande kommt. Arbeit an der Ausdrucksdimension der Bewältigungslage. Ganz klar, ne? Der Ausdruck muss gegeben sein, die eigene Bewältigungslage ja, ausdrücken zu können. Das hatten wir auch gerade am Beispiel von diesem jungen Wein nicht beispielsweise. Abbau des Abspaltungsdrucks, Wiedergewinnung innerer Autonomie sind quasi die Ziele, könnte man sagen. Ja, wir wollen diesen Abspaltungsdruck, es ist ja auch wirklich ein Druck, ja, das ist ja nicht, die Menschen entscheiden sich ja nicht dazu, jetzt irgendwie Abspaltungsverhalten zu zeigen. Das ist ein Druck, dem irgendwann nachgegeben werden muss. Und erst wenn man aus diesem Druck rauskommt, aus diesem ja schon irgendwie Fremdbestimmten, dann hat man eine Wiedergewinnung der inneren Autonomie. Und das ist das Ziel der Beratung. Jetzt kommt hier was sehr für mich Problematisches, denn da kommen so ein paar Zeilen zur Beratung und dann ist es nur noch in Männer und Frauen unterteilt und dann endet dieses Kapitel zur Beratung. Als würde es wirklich so Männerberatung und Frauenberatung geben und das komplett verschieden wäre. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, also es sind die gleichen Argumente, würde ich jetzt auch hier wieder bringen, deswegen bringe ich sie nicht nochmal. Ja, aber ich finde es wirklich schwierig in diesen Extremen zu denken. Aber zumindest kurz möchte ich das mal vorstellen, wie Böhnisch das sieht. Die Überwindung männlicher Sprachlosigkeit in Bezug auf die eigene Hilflosigkeit. Männer haben Angst vor Hilflosigkeit. Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Deshalb neigen sie dazu, sich zu rechtfertigen. Und somit Probleme zu rationalisieren, irgendwie mit Logik zu versuchen, eigene Hilflosigkeiten zu erklären oder zu kaschieren, ja sehr oft, um quasi eine Kontrolle wiederzuerlangen. Das Ziel ist hier die Nach-Innen-Kehr. Das Verhalten ist aber Externalisierung. Also haben wir eine ganz starke Diskrepanz. Mein Ziel als sozial arbeitender Mensch ist die Nach-Innen-Kehr und das Entdecken der eigenen Gefühlswelt, der eigenen Bewältigungsverhalten. Und das Bewältigungsverhalten selber ist aber eine Externalisierung, also das genaue Gegenteil. Und das ist das Spannungsfeld, was Böhnisch bei der Beratung von Männern sieht. Zitat, es wird über den Mann gesprochen, nicht über das Problem. Das finde ich einen ziemlich coolen Gedanken, denn das Problem ist selten das Problem. Das Problem ist die Einstellung zum Problem. Und tatsächlich so eine Postkarte, wo das draufsteht, die an meiner Wand hängt. Ich habe es nicht abgelesen, aber in dem Moment ist mir eingefallen, ich habe hingeguckt. Ja, also es klingt jetzt tatsächlich wie so ein Alltagsspruch, aber nicht, wenn wir das mit der Theorie hier unterlegen können. Und ich glaube, das haben wir in den vorhergehenden Punkten sehr intensiv getan. Frauen. Eröffnung von Auswegen aus der biografisch angenommenen weiblichen Rolle von Funktionalisierung und Überlastung. Zwei Probleme ergeben sich hier nach Böhnisch. Einmal dieser Schuldkomplex, dass Frauen die Schuld oder auch die Probleme anderer wohl gern auf sich beziehen und dann eine Angst vor dem Scheitern haben. Das bedeutet, sie nehmen Probleme an und haben aber Angst davor, zu versuchen, diese zu bewältigen, weil sie Angst davor haben, zu scheitern. Ja, ob das, wie sehr man das jetzt auf Frauen zurückführen kann, ich sehe da auch viel in unserer Fehlerkultur, aber sei das mal dahingestellt. Er sagt, Frauen haben gleichzeitig Angst vor Lösungen, also nicht aus der Rolle austreten wollen, weil sie biografisch nie darauf vorbereitet waren, aus ihrer Frauenrolle auszutreten, weil es auch nie erwünscht war, und deswegen auf die eigene Belastbarkeit beharren. Das geht schon, ich schaffe das schon. Und Frauen sind beziehungsorientiert. Sie streben nach personaler und sozialer Anerkennung. Und das kann ja beispielsweise oder in manchen Fällen auch mit einer Lösung von einem Problem gar nicht kompatibel sein. Weil ja manche soziale Anerkennung, auch daher kommt, dass Probleme weiterhin bestehen. Und ja, genau, dann endet das Kapitel Beratung. Und das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Und noch ein Gedanke sei mir noch erlaubt. Wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen mehr reingedacht. Und ich habe jetzt das Zitat hier nicht vor Augen, aber Böhne schreibt da auch sowas wie, also Beratung findet ja bei Frauen, das dürfen wir nicht vergessen, dass Beratung bei Frauen auch regelmäßig im Friseursalon automatisch stattfindet. Das finde ich, also es klingt so furchtbar und ich finde, daran erkennt man, dass hier einfach ein Mann aus einer männlichen Perspektive geschrieben hat, für Männer dieses Wir dürfen nicht vergessen, dass Frauen. Das zeigt für mich ganz klar, dass es das auch so, natürlich hat er das nicht bewusst gemacht, also das würde ich ihm zumindest nicht unterstellen. Und ja, das sollten wir auf jeden Fall kritisch betrachten und was ich auch sehr, sehr kritisch finde, dass in diesem Absatz über Frauen, der doch über einige Seiten lang ist, nicht eine einzige Quelle angegeben ist. Und das, finde ich, kann echt nicht sein, dass ein Mann quasi über Frauen schreibt und dann keine Quellen angibt für seine Behauptungen, wie mit dem Friseursalon. Ja, also wie gesagt, ich will ihn jetzt hier nicht beschuldigen, so er ist eine namhafte Persönlichkeit in der Theorie der sozialen Arbeit und das soll er auch bleiben. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und das möchte ich hier nicht unkritisiert lassen. Zehntens, Krisenintervention. Sozialpädagogisches Handeln in Bezug auf zugespitzte und noch offene Bewältigungskrisen. Also das ist eine Krisenintervention, zum Beispiel nach Festnahmen infolge von Straffälligkeiten. Offene Situationen mit ambivalenter Grundstruktur aus destruktiven, aber auch aus konstruktiven Elementen. Also das wirkt hier wirklich gleich in diesen Situationen. Also gleichzeitig. Da diese Offenheit und das leib-seelische Betroffensein im Mittelpunkt stehen, soll die Krisenintervention möglichst im direkten Anschluss erfolgen. Denn in der Praxis ist es tatsächlich so, dass beispielsweise ein Jugendlicher in Haft genommen wird, er teilweise Monate darauf warten muss, bis überhaupt mal irgendwie eine Krisenintervention stattfindet, sozusagen. Und das erschließt sich wohl aus dem Kompetenzmodell der Krisenintervention von Hoffmann und Ross, Ross mit Doppel-O, 1997. Zitat: Erfahrung der eigenen Hilflosigkeit zulassen. Das fand ich hier auch ziemlich zentral, dass auch die Menschen, die sich in dieser Krise befinden, auch einmal, man muss sie erfahren lassen, dass sie gerade in dieser Hilflosigkeit sind, um dann auch Hilfe auch besser annehmen zu können. Wir haben hier zwei Bewältigungsebenen. Einmal die akute Situation, also die Bewältigung der Festnahme und Strafverfolgung als Vorgang und auch dessen Umstände direkt und die biografische Konstellation, also das, was der Delinquenz vorgängig ist. Wie oder was lässt sich aus der Biografie schließen, wieso der Mensch sich jetzt straffällig verhält? Hier muss man natürlich wieder aufpassen, dass man das ethisch im Gleichgewicht hält. Ja, das klingt schon wieder sehr so nach so einer Fremddiagnose. Und da geht es wirklich wieder darum, auch hier die produktive Anamnese. Durch sorgfältige Trennung von Person und Delikt und das vorsichtige Annähern an die Befindlichkeiten kann ein pädagogischer Bezug zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen erreicht werden. Klingt erstmal logisch, aber es bleibt die Frage offen, was ist überhaupt ein pädagogischer Bezug? Zitat: Das Wesen des pädagogischen Bezugs besteht ja darin, dass Jugendlichen in der sinnlich-emotionalen Auseinandersetzung mit und aus der Neugier am Erwachsenwerden andere Erwachsene jenseits der institutionellen Rollenvorgaben der Erwachsenenwelt suchen, an denen sie sich in ihrer Entwicklungsverstricktheit orientieren können. Also diese institutionellen Rollenvorgaben der Erwachsenenwelt sind hier, ist auch in dem Zitat enthalten, Lehrer, Richter, Polizisten, Ausbilder und so weiter, das sind ja sehr starke Autoritätspersonen, also per Rollendefinition. Und da müssen wir halt andere Erwachsene sein, die halt wirklich auf Augenhöhe und das nicht als Phrase, sondern wirklich uns erarbeiten, eine Augenhöhe, die ja durch uns letztendlich bestimmt wird, weil wir ja die Machtposition haben. Elftens, Milieubildung und Netzwerkorientierung. Milieu ist ein Begriff, den wir jetzt auch schon oft hatten. Milieu als biografisch verfügbarer, sozial-emotionaler und sozialräumlicher Hintergrund der Gegenseitigkeit und Ursprung von Bewältigungskulturen. Ja, also wie Menschen auch bewältigen, ist ja auch in gewisser Weise erlernt, wenn es jetzt nicht in diese, sage ich mal, geschlechtertypischen Bewältigungsmuster in sehr kritischen Situationen zurückfällt, erlernen wir ja Bewältigungskulturen und die erlernen wir in Milieus. Dem liegt das lebensweltorientierte Arbeitsprinzip der Milieubildung zugrunde, also Thiersch. Bildung offener und nicht regressiver Milieus durch Alltagsarbeit ist hier so der Punkt überhaupt. Und da brauchen wir eine Balance zwischen Kollektivität im Milieu und Individualität. Auch im Milieu, aber auch unabhängig vom Milieu. Und hier sieht Böhnisch vier Dimensionen oder auch Entwicklungsstufen. Die personal verstehende Dimension. Also die bauen auch aufeinander auf. Ja? Also die sind so in der Reihenfolge beizubehalten. Die personal verstehende Dimension. Das Herkunftsmilieu der KlientInnen als zu erweiternder biografischer Rückraum. Also wir haben ein Milieu, wir finden ja schon eins vor. Das ist aber eventuell regressiv. Das ist eventuell sehr geschlossen. Und hier geht es darum, diesen einmal als biografischen Rückraum, also natürlich ne, dieses, was wir vorhin hatten, wenn Menschen in regressive Verhaltensweisen oder Milieus, ich sag mal jetzt zurückfallen, obwohl das auch schon sehr wertend ist, dann dürfen wir das auch zulassen und müssen wir auch zulassen. Und das Ziel sollte aber trotzdem sein, dieses Milieu so zu öffnen, dass auch im Sinne der Lebensweltorientierung, die ja immer diese Spannungsverhältnisse hat, zum Beispiel zwischen den Routinen, die uns Sicherheit und Ordnung geben und auf der anderen Seite die Flexibilität, die uns neue Bewältigung ermöglicht, dass wir das halt öffnen, um halt diese neue Bewältigung zu ermöglichen und aus diesen Routinen, die vielleicht nicht immer so gut funktionieren oder vielleicht irgendwann fast gar nicht mehr funktionieren, rauszukommen. Die aktivierende Dimension. Ein Beitrag zum gelingenden Alltag und gleichzeitig Verfügbarkeit von Rückzugsräumen. Ja, also das nennt hier Böhnisch Milieurefugien. Das ist eigentlich, hatte ich das jetzt schon vorgegriffen. Ja? Also bei der personal verstehenden Dimension geht es wirklich erstmal, dieses Herkunftsmilieu anzunehmen, zu akzeptieren und zu verstehen, dass es da ist und das auch zuzulassen. Und jetzt beim Aktivierenden geht es halt darum, diese auch zur Verfügung zu stellen, dass es wirklich da ist und dass es auch einen Beitrag zum gelingenden Alltag dadurch bietet, dass man einmal die Ressourcen aus dem Milieu sieht und das auch öffnet und erweitert. Die pädagogisch interaktive Dimension. Vertrauen als Milieuklima und Ausgangspunkt für Beratung. Alltagssicherheit durch milieuvermittelte Autorität. Das ist so ein bisschen schwierig, das muss ich auch mehrmals lesen, bis ich richtig verstanden habe, was Böhnisch damit meint. Also es geht hier darum, dass Autorität Orientierung schafft oder schaffen kann. Und er meinte Autorität nicht aufgrund so von Machtungleichgewichten und schon gar nicht aufgrund von selbstverständlichen Machtungleichgewichten, dass man daraus schon annimmt, dass man ja eine Autorität ist und das dann auch ausstrahlt, oft ja auch unbewusst. Sondern aufgrund gemeinsam erfahrener und geteilter Bildung. Also, dass wir uns darüber unterhalten, das hatten wir vorhin ganz am Anfang, ja, dass wir Grenzen zusammen uns erschließen, warum die auch notwendig und auch logisch sind und warum die uns auch beiden nützen und nicht nur mir als Sozialarbeiter. Ja, und dieses Vertrauen als Milieuklima und Ausgangspunkt für Beratung. Also, ich muss ja an dem Milieu ansetzen. Ich brauche ja nicht irgendwie so ein, sag mal, ich suche mir einen neutralen Ansatz, nenne ich ihn jetzt mal. Und damit kann der Mensch mir gegenüber gar nicht viel anfangen, weil ja das Milieu das Normale ist. Genau, und dass ich das halt hier auch wieder diesen Normalitätsbegriff reflektiere. Und die Dimension der Netzwerkorientierung. Hier geht es um einen Anschluss über die Milieugrenzen hinaus. Also, dass dann wirklich das Milieu so weit geöffnet ist, dass es auch verlassen werden kann und über die Grenzen hinaus Anschluss in eventuell andere Milieus oder einfach ganz andere Kontexte gefunden werden kann. Zitat: Milieuverdichtete Erfahrung von Leiden und Betroffenheit, Mikroebene, verbinden sich mit der erkannter Gleichgerichtetheit der Interessen, Mesoebene, und führen so zur öffentlichen Artikulation und Organisation eines sozialen Problems. Makroebene. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Noch ein Zitat. Die Pädagogik der funktionalen Äquivalente braucht Netzwerke, in denen diese auch aktiviert werden können. Ist klar soweit, ne? Zwölftens. Gemeinwesenorientierung. Gemeinwesenarbeit ist angezeigt, wenn es um die Förderung der sozialen Integration in kommunalen und regionalen Räumen, um die Aktivierung und Beteiligung sozial benachteiligter und sozialräumlich ausgegrenzter Gruppen und darin auch um die sozialräumliche Transformation kommunaler Sozialpolitik geht. Das war ein Zitat, habe ich vorher nicht gesagt. Genau, also nochmal, Gemeinwesenarbeit, ja, die Förderung sozialer Integration in kommunale und regionale Räume, das ist soweit klar, denke ich. Die Aktivierung und Beteiligung sozial Benachteiligter, auf jeden Fall, ne, das ist ja ein großer Bereich unserer Arbeit, aber auch der sozialräumlich ausgegrenzten Gruppen, zum Beispiel in den sogenannten Ghettos. Und darin auch um die sozialräumliche Transformation kommunaler Sozialpolitik. Also sozialräumlich, dass die Kommunalpolitik sich des Sozialraumes bewusst wird und wie die Ausrichtung der Kommunalpolitik dazu beiträgt, wie dieser Sozialraum sich bildet und entwickelt und transformiert. So, sozialräumliche Erweiterung verengter Bewältigungslagen in Bezug auf die Dimensionen Ausdruck und Aneignung. Ja, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Drohende Auslagerung benachteiligter Bevölkerungsgruppen im Bereich der Kontrolle und Befriedung. Ne? Wie ich gerade mit diesen Ghettos meinte, es gibt dafür diesen Begriff der dritten Stadt. Besondere Bedeutung der sozialräumlichen Aneignung im Nahraum für Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen in prekären Verhältnissen und alte Menschen. Zitat: Je stärker Jugendliche und junge Erwachsene sozial unter Druck sind, desto dringender suchen sie nach Räumen als Bewältigungszonen. Das können wir ganz klar mit der Theorie des Bewältigungsparadigmas herleiten. Und ein Beispiel, oder was heißt Beispiel, erstmal noch, was noch in dem Text stand, war, dass es einen Kampf um Räume gibt. Weil wenn ich unter Druck stehe und wenn viele Bevölkerungsgruppen oder Milieus quasi unter Druck stehen und es nicht genügend Räume gibt, dann gibt es einen Kampf um diese Räume. Und kann man jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig darauf beziehen, aber was zumindest ein aktuelles Beispiel wäre, ist das Assi-Eck in Dresden-Neustadt. Ja, für alle die, die das jetzt hören und halt nicht aus Dresden kommen, das ist in Dresden-Neustadt, ist so ein sehr bunter und alternativer Stadtraum. Und der ist jetzt auch in den letzten Jahrzehnten schon sehr gentrifiziert worden und sehr hipsterisiert, sage ich mal. Und vorher war das so ein richtiges Punkerviertel, sage ich mal. Also das ist jetzt alles schon sehr viel schicker, sehr viel teurer und auch teilweise sehr viel nobler geworden. Und da gibt es das Assi-Eck. Und das ist eine Kreuzung, auf der, also zumindest Freitag, Samstag, Sonntag im Sommer, aber auch in anderen Jahreszeiten, die komplette Kreuzung voll sitzt. Und da ist richtig Party. Da ist es laut, da fließt viel Alkohol. Und da haben viele Leute sehr viel Spaß und das ist halt eine richtige Kultur schon. Es gibt es ja schon sehr, sehr lange, das Assi-Eck. Und da gibt es jetzt viel Bemühungen, da die Leute von zu vertreiben, da zum Beispiel kein Alkohol mehr auszuschenken oder das umzubenennen. Und das finde ich doch ziemlich krass, weil das ist eine Sozialraum, in sozialräumlichen, sozialen Arbeit geht das halt überhaupt nicht. Weil die Menschen, die das nutzen und die diese Kultur leben, die nennen das halt Assi-Eck. Und deswegen ist es auch das Assi-Eck. Und nicht, wie es jetzt irgendwie versucht wird, in der Kommunalpolitik zu nennen, das soziale Eck oder so. Das ist es halt nicht, weil das ja eine Selbstgebung von einem Namen ist, von einem Eigennamen. Also das ist zumindest meine Position dazu. Natürlich kann man verstehen, dass Anwohnende da teilweise nächtelang nicht schlafen können, dass da überall Glasscherben liegen. Das sind alles Probleme. Auf jeden Fall, die auch angegangen werden müssen, aber nicht in Form von irgendwie, dass man Menschen da vertreibt, indem man auch noch irgendwie ihre Kulturidentität derart da einschreitet in diese Kulturidentität und wirklich auch Platze, die auch Identität mit Schaffen irgendwie so umbenennt, dass die Menschen sich nicht mehr damit identifizieren können. Also es hat alles einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und ja, ich finde zumindest, dass sich da soziale Arbeit auch ganz klar positionieren sollte, aufgrund unserer Berufsethik. 13. What works? Zur Evaluation sozialpädagogischer Arbeit. Ja, Evaluation, das ist auch so ein krasses Thema, wo ich jetzt auch schon eine Weile dran bin und da immer mehr Facetten von mitbekomme, und das ist wirklich sehr, sehr komplex. Zuerst muss man die Ökonomisierung des Sozialen begreifen. Das schaffe ich jetzt hier nicht, das kurz runterzureißen, aber es geht ganz, ganz grob darum, dass ja die ökonomischen, so betriebswirtschaftlichen Vorstellungen viel mehr Gewicht haben als fachliche Vorstellungen und auch Argumente. Ja, es wird zum Beispiel danach entschieden, wie schnell jemand in Arbeit gekommen ist und nicht danach, wie irgendwie neue Techniken für die Lebensbewältigung oder vielleicht sogar ein Anstieg der Lebensqualität entstanden ist oder wie stark eine Vertrauensbeziehung zu Sozialarbeitenden aufgebaut worden ist. Das wäre alles fachlich, aber das wird überhaupt nicht gesehen von den Stellen, die letztendlich entscheiden, ob es ein Erfolg war oder nicht. Und das ist halt ein ganz großes Problem, weil es halt um Geld geht. Und deswegen wird alles versucht zu quantifizieren, damit man es irgendwie zählen kann und in Geld ausdrücken kann. Und das entspricht halt einfach nicht den Standards der sozialen Arbeit. Das ist so ganz, ganz grob die Ökonomisierung der sozialen Arbeit im größeren Kontext der Neoliberalisierung sozialer Arbeit. Und so ist zum Beispiel der Begriff der Wirkung der Ökonomie ein ganz anderer als der Wirkungsbegriff der sozialen Arbeit. Also geht es auch um Umdeutung von Begriffen. Schon fast ein bisschen ähnlich wie beim ASIEC, nur dass es hier halt wirklich auch um Prozesse geht. Und ja, wen das interessiert, was ich schon oft empfohlen habe, Mechthilds Seite, das Schwarzbuch Soziale Arbeit von 2012. Und wer keinen Bock hat, ein ganzes Buch zu lesen, es gibt von Frau Mechthilds Seite auch jede Menge Videos auf YouTube. Auch, ja genau, wo sie teilweise auch Sachen aus dem Schwarzbuch erzählt. Hier gibt es den Labeling Approach, den hatten wir im letzten Semester, den hatte ich da auch erklärt, deswegen mache ich das jetzt hier auch nicht nochmal, aber er ist einer der wichtigsten reflexiven Instrumente, die wir selber haben können. Also wie label ich denn Menschen, mit denen ich arbeite? Wie bin ich vielleicht auch selber gelabelt? Wie label ich mich selber? Und halt generell alle Menschen, mit denen ich irgendwie auch Networking mache und so. Soziale Arbeit folgt einer eigenen Logik der Lebensbewältigung und nicht einer berechenbaren Wirkung. Ja, das ist natürlich nochmal sehr wichtig. Diese Logik muss eine Evaluation sozialer Arbeit aufgreifen. Evidenzbasierte Wirkungsforschung kann dabei nur Bezugspunkt im Hintergrund sein. Ja, Evidenz, Beweis. Wir haben nicht immer Beweise für das, was passiert. Manchmal sieht man gar nicht, was passiert. Denn soziale Arbeit sieht man ja oft daran, was passiert, wenn sie nicht mehr da ist. Aber das ist ja keine Option. Und man kann auch nicht sowas wie eine Kontrollgruppe nehmen, weil in einer anderen Gegend mit anderen Menschen sich das alles ja wieder ganz anders äußert. Und man kann ja nicht sagen, okay, in dem Stadtteil gab es jetzt keine Straßensozialarbeit, da geht es den Menschen genauso wie da, wo es Straßensozialarbeit gibt, obwohl da vielleicht die Anfangsstartpunkte der Menschen quasi, wo die überhaupt waren, ohne die soziale Arbeit, das halt eine ganz andere sein kann. In einem Prozessmodell theoriegeleiteter Evaluation wird von empirisch rückbezogenen Konzepten, zum Beispiel der Lebensbewältigung, ausgegangen, die für das Problem und für dessen Überwindung relevanten Variablen sichtbar macht. Es geht um Variablen. Es geht nicht um Ergebnisse, sondern um die Variablen, die dann sichtbar werden innerhalb der Arbeit. Zitat: Arrangements und nicht nur die Interventionen wirken und machen die Hilfe, das Angebot, erst zu einer sozialen Praxis, in der sich Selbstwert- und Anerkennungseffekte als Voraussetzung einer wirkungsvollen Annahme der Hilfe entwickeln könnte. Ja, also diese Selbstwert- und Anerkennungseffekte, das ist jetzt nichts, was man groß sieht. Ja, das entwickelt sich und das ist eine Voraussetzung, ohne die wir gar nicht vernünftig arbeiten können. Aber das kannst du ja nicht irgendwie beweisen oder irgendwie belegen. Und deswegen ist das ganz schwer in einem ökonomischen Kontext zu rechtfertigen. So, und der letzte Punkt dazu. Narrative Erhebungsmethoden können darüber hinaus biografische Nachhaltigkeit erschließen, empfehlen sich aber erst nach der Jugendzeit, da erst dann die Integrität und die Identität erreicht wird. nennt das hier Analysen biografischer Nachhaltigkeit. Ne? Also klar, wenn wir nach Erikson gehen, ganz klar, Integrität, Identität im Jugendalter. Und erst danach macht es wirklich Sinn, wo diese biografische, dieses biografische Bewusstsein sich überhaupt entwickelt hat. So, das war doch sehr, sehr intensiv, denke ich. Das war vielleicht sogar theoretisch eine der intensivsten Folgen, könnte ich mir vorstellen. Mir hat es auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Und ja, ich denke, mein Lernen dieses Bereichs ist jetzt damit auch abgehakt für die Prüfung. Habe ich das hier gleich quasi mit erledigt. Ich werde das nochmal durchgehen in Ruhe, aber sonst denke ich, ist das doch, habe ich es jetzt durch das Erklären gelernt. Und ich hoffe, auch ihr könnt, wenn ihr jetzt dabei seid, auch das in der Prüfung zu schreiben, konntet dem jetzt einem folgen, das vielleicht nochmal so ein bisschen strukturiert und auch ein bisschen ausführlicher, als es jetzt so auf knappen Folien beispielsweise ist, dass ihr da nochmal was draus mitnehmen konntet. Und natürlich auch an alle anderen, dass ihr hier diese 13 Punkte, die ja doch wirklich sehr inhaltsintensiv sind, dass ihr jetzt davon mal gehört habt. Vielleicht kanntet ihr viele schon, vielleicht haben aber auch neue Aspekte dazu, bei denen die ihr schon kanntet. Und ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Cool, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Also meine Stimme ist jetzt auch langsam hinüber. Und es sind noch irgendwie fast 30 Grad draußen. Deswegen war es das jetzt auch für mich. Over and out sozusagen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Heute haben wir nicht mehr die Situation, dass die Fachlichkeit der sozialen Arbeit sozusagen autonom dominiert und sagt, was sie für nötig hält, und das wird dann auch umgesetzt. Heute ist es so, dass eigentlich durch die Bank betriebswirtschaftliches Denken und auch Betriebswirtschaftler bestimmen, wo die Grenzen sind, was soziale Arbeit machen kann und nicht machen kann, darf auch sogar bis da hinein, wie sie arbeiten soll. Ich werde das mit Beispielen gleich erläutern, auch wenn Sie jetzt vielleicht einen Schreck kriegen. Heute erlebe ich in der Praxis eine starke Dominanz betriebswirtschaftlichen Denkens. Man könnte fast sagen, dass die Betriebswirtschaft zur Leitwissenschaft der sozialen Arbeit geworden ist. Es klingt ein bisschen hart, aber wenn Sie mal genau die Begriffe, die tagtäglich benutzt werden in der Praxis von Sozialarbeitern, anschauen, dann sind das alles betriebswirtschaftliche Begriffe. Fast alles. Und die paar, die so übergeblieben sind, sind zum Teil auch mit fremden Inhalten gefüllt. Ich sage nur Beispiel Aktivierung. Der aktivierende Staat hat ein anderes Aktivierungsverständnis als die soziale Arbeit. Der Begriff ist ursprünglich ein sozialarbeiterischer, der aber jetzt mit anderem Inhalt gefüllt etwas ganz anderes bedeutet. Und das geht mit sehr vielen Begriffen so, sei es Prävention, sei es Hilfe zur Selbsthilfe und so weiter. Ich kann das im Detail jetzt nicht wegen der Zeit nicht belegen, aber ich will ja noch viele andere Beispiele bringen. Mit diesem Anspruch, Betriebswirtschaftlichkeit sozusagen voranzustellen, ist vor allen Dingen der Effizienzgedanke in den Vordergrund gerückt. Soziale Arbeit muss effizient sein. Es ist im Prinzip nichts dagegen zu sagen, wenn Effizienz nicht so dominant ist, dass sie sich gegen Fachlichkeit verhalten kann und dass Fachlichkeit sozusagen von der Effizienz dominiert wird.